Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Angie. Diese Folge ist die erste von 4 Kapiteln über Angie, die zeitweise auch auf der Straße lebte und dort auch ihren Konsum finanzierte. Episode 1. Fasanenhof, Bleiber und Zunehmer, Schore, Karom und Kokain, Nadeltechnikerin, Serviceleute.
Ich heiße Angie, ich bin 47, glaube 46 oder 47, weiß es wirklich nicht, ich habe nicht nachgerechnet. Und irgendwann habe ich es mal vergessen. Ja, und im Moment bin ich arbeitslos und kriege Hartz IV, Bürgergeld. Ja. Und ich bin in Stuttgart geboren, habe aber witzigerweise einen italienischen Ausweis und kriege auch keinen deutschen. Also jetzt, weil ich es nicht mehr bezahlen kann, nicht mal, weil ich vorbestraft bin, sondern weil ich es nicht mehr bezahlen kann. Und früher mit 16 hätte ich einen deutschen haben können, aber da wollte mein Vater nicht unterschreiben. Ja, und so bin ich einfach zur Schule gegangen im Fasanenhof in Stuttgart. Und ja, ich lebe mit meinen 2 Hunden zusammen und nur mit meinen 2 Hunden. Das ist oft schwierig, aber gibt mir einfach die Sicherheit. Ich bin für mich, ich muss für niemanden eine Maske aufsetzen. Also ich habe ein Zimmer und wohnen tue ich in Möhringen. Und die Wohnung habe ich durch die Frauenberatungsstelle und Wohnungsnothilfe La Gaia. Und durch die habe ich auch meinen eigenen Mietvertrag bekommen. Das ging dann 10 Monate über La Gaia. Und dann eben wurde das zu meiner Wohnung. Weil es ist gut gelaufen. Und jeder war zufrieden, es waren nie Vorkommnisse und so habe ich das bekommen erstmal. Ja. Ich bin substituiert und wir gehen so jeden Morgen zusammen, also ich mit meinen 2 Hunden zum Arzt. Meine Lebensumstände sind irgendwie, ich bin seelisch nicht ganz auf der Höhe und das ist ein Beipunkt von dieser Substitution. Es bringt dich einfach immer wieder in so ein seelisches Tief rein, die Medikation, das ist einfach immer so. Oder je länger, desto schlimmer so. Und ich bin schon sehr lang dort. Und ja, Ich laufe danach mit meinen Hunden, nachdem ich warte aufs Essen mittags und dann laufe ich mit meinen Hunden und dann könnte ich mich schon wieder ins Bett legen, mittags um 4 und dabei stehe ich um 8 auf und mittags um 4 bin ich schon wieder so kaputt von Substitution eben. Das ist wie wenn man dauerhaft Schlaftabletten nimmt irgendwie. Man will wach sein und auch alles mitkriegen. Aber es funktioniert einfach nicht mehr. Das geht nicht. Irgendwas wird gestoppt im Kopf. So. Mit dem Methadon wird auch eine Schranke vor dein Hirn geschoben. So, kein Eintritt mehr. Ja. Für mich selber lässt sich gar nicht mehr erklären, warum ich mich auf das blöde Spiel eingelassen. Ich würde jedem abraten, Methadon-Programm zu gehen. Auch wenn es schön ist, dass man am Anfang keinen Affen mehr hat oder nicht mehr so das Geld verdienen muss. Aber es ist halt nicht so schön, dann dafür dein Leben zu opfern, weil du da drin stecken bleibst. Du bleibst in diesem Programm stecken, man kommt einfach nicht mehr raus, weil der Affe wird nicht verschwinden. der Entzug wird einfach stärker und somit wird von dir nicht mehr erwartet, das kalt hinzukriegen. Aber es wäre auch sehr gefährlich. So. Also wer heutzutage im Moment in Stuttgart ins Programm geht, der geht, weil es hier meistens nur verdecktes Heroin gibt. Und früher war das offen, bis dann hier die Polizei so Tabula Rasa und alles auf links gedreht hat, hat sie das eben von der Scene mehr ins Private gedrängt. Also nicht, dass es verschwunden ist, es ist einfach nicht mehr auf der Straße. In dem Moment, wo ich das nicht mehr brauche, ist es leicht für jemand anders, dir einzureden, ja, dann kannst du nämlich arbeiten gehen. Aber das stimmt leider nicht. Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Programm und es geht immer wieder ums Gleiche. Ich komme nicht mehr raus, weil ich muss ins Krankenhaus, um das überhaupt loszuwerden. Es ist nicht mehr wie früher. Bleib 3 Tage zu Hause und dann geht's wieder. Es dauert mindestens 3 Monate, wo kein Schlaf wirklich so zu denken ist. Weil es geht einfach nicht mehr. Das ist so gefährlich. Also es ist schlimmer geworden, als Heroin zu Hause wegzumachen. Das ist fast unmöglich geworden. Ich habe eine Entschuldung laufen gehabt und habe dann auch, nachdem ich schon lange da im Programm war, habe dann noch meine Schulden bezahlt und dann habe ich ganz aufgehört mit der Anschaffung. Weil substituiert, das ist das, du brauchst eben kein Geld, aber es kostet dich viel andere Gesundheit und so, also es kostet dich trotzdem viel.
Angie ist also seit über 30 Jahren im Methadon-Programm, doch dem voraus gingen natürlich schon viele, viele Jahre, in denen sie mit allen möglichen Drogen zu tun hatte.
A street, a house.
Sie gehört an der Paule zum Urgestein, ist die Dienstälteste unter den Süchtigen, die dort einen Ort haben, wo sie einigermaßen in Ruhe gelassen werden. Die Paule, das ist eine Brache unter der 6-spurigen Paulinenbrücke, die zumindest vor dem Regen schützt und niemand anders groß in Anspruch nimmt. Junkies, Alkoholiker, Obdachlose, Drogenkranke. Hier trifft man sich.
Wir waren damals immer ganz stolz drauf, dass ja der Fasanhof so schlimm war, dass es einer von 2 Stadtteilen war, der, glaube ich, mobilen Jugendarbeiter hatte. So. Und der auch, wo man dann sich nur noch mit Halsschlag irgendwie messen musste, wäre schlimmer so. Dann irgendwann haben die Polizisten gesagt, jetzt ist nicht mehr der Halsschlag, jetzt ist der Fasanenhof. Also es war schon nicht schön zu der Zeit. Aber für uns war das halt cool damals noch. Aber es hat sich dann, also ja, Alk war da nicht so, eigentlich gar nicht. Aber eben viele Drogen. Ja. Mein eigener Bruder war mit dran beteiligt, das überhaupt auf den Fasanenhof zu bringen. Wie ungerecht wäre es da, wenn gerade er ungeschoren davon käme oder so. Du bist eine garstige Kuh, Hob, ehrlich. Ja, meine Mama hat gearbeitet. Und dann musste ich in so einen Hort und ich erinnere mich genau, dass ich jeden Tag erzählt habe, ob ich auf den Arsch gekriegt habe oder nicht. Das muss ja bedeuten, die haben mir als mal auf den Arsch gehauen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ich kann mich sehr wohl dran erinnern, dass ich jeden Tag erzählt habe, ob ich heute auf den Arsch gekriegt habe oder nicht. Also früher war das ja nicht gleich so schlimm und solche Sachen. Danach kam dann Schule, es war dann auch Ganztagsschule. Und ja, es war einfach, Schulzeit dort war nicht besonders schön. Ich wurde auch 2-mal in Erholung geschickt. So irgendwie, ich weiß nicht, warum er Kinder überhaupt in Erholungsschule, das haben sie aber in so einer Untersuchung in der Schule, in der vierten Klasse, gerade noch vor Schluss. Und ich wollte eigentlich gar nicht gehen, aber ich konnte eine Freundin mitnehmen. Dann bin ich gegangen an die Nordsee, 6 Wochen. Was ich nicht so schön fand, du bist dorthin gekommen, dann haben sie dich gewogen und dann wurdest du gleich mal als Abnehmer, Bleiber oder Zunehmer tituliert. Weißt du, wie blöd es ist, wenn du jungen Mädchen direkt sagst, du bist Abnehmer, du weißt, das furchtbar fand ich das. Und jeden Abend habe ich dann echt Hunger gehabt und meine Freundin war dann Zunehmer, die hat mir dann immer was abgegeben. Das ist für den Moment so schön gewesen. Ich konnte damals noch zur Schule gehen und ich war 12 Jahre alt, wo ich angefangen habe. Weißt, mir haben Menschen das gegeben. Wir waren halt eine Gruppe Jugendliche. Ich war immer mit Älteren zusammen und irgendwann haben mal 3 Idioten irgendwie Heroin angebracht. Und das war ja von vornherein meine Never-Probier-Droge. Aber, Hobby-Ruhe. Aber nachdem man mir das dann für Schore verkauft hat oder Braunes, wie auch immer, also klingt ja alles weit weg von Heroin, nicht mal ähnlich. Und vor allem war die Droge braun und nicht weiß. Und das hat mir dann die restliche Sicherheit gegeben, das kann ich probieren. So. Und dann hat es halt nicht lange gedauert, dann habe ich so Erkältungssymptome gekriegt und war dann zu blöd und habe das ausgesprochen. Und ab dem Moment habe ich mich hier unten auf dem Strich wiedergefunden, um an mein tägliches Heroin zu kommen. Früher habe ich es geschenkt bekommen und ab dem Moment, wo die dachten, ja, jetzt ist sie süchtig und wo ich dann gesagt habe, ich glaube, ich werde krank. Ich kann nicht. Also ich habe geschwitzt. Ich habe gedacht, ich habe Fieber irgendwie. So halt. Und das habe ich auch gesagt. Und ab dem Moment sollte ich zahlen. Sollte ich Geld zahlen. Und mit 12 war ich halt in der 6. Klasse und meine Lehrerin hat es einmal mitgekriegt, dass ich im Unterricht eingeschlafen bin. Aber ich habe sie so angebettelt, dass sie es nicht meiner Mama erzählt, dass genug war, dass mein mobiler Jugendarbeiter gesagt hat, ja, wir gehen dieses Wochenende zum Entgiften. So, er nimmt mich da mit und dafür hat sie meiner Mama aber nichts erzählt. Wenn ich heute überlege, das wäre mal meiner Tochter passiert, ich hätte die Schule niedergebrannt, glaube ich. Also übertrieben jetzt. Aber ich hätte mit den Lehrern echt was Unschönes angestellt, glaube ich. Weil, also mit 12 Jahren wollte ich das gern wissen, was da gewesen wäre. So. Und an meiner Stelle dachte ich halt damals, ja, ich will meiner Mama erstens keine Sorgen machen und zweitens muss sie das ja auch gar nicht wissen, weil die war eben nicht sehr lang überlegend. Man hat erst mal erwartet, so Ohrfeige gab es schon noch damals, aber auch nicht mehr. Meine Mama, ich bin ein Mamakind, also die ganze Zeit, wo meine Mama gelebt hat, habe ich an ihrem Rockzipfel gehangen. Bevor sie gestorben ist, ich kann nicht sagen, dass man mir beigebracht hat, wie man kocht und wäscht und so. Ich war viel zu jung, auch damals noch. Und dann bin ich von zu Hause raus, weil eben ziehen und zu Hause funktioniert auch nicht. Aber alles, was an mir damals anders war, war, ich habe früher als andere Brüste bekommen und deswegen hatte ich irgendwie ältere Freunde. Und wir waren im Fasanhof nur 2 Mädchen überhaupt, die dort gewohnt haben. Und irgendwie, und dann war halt der ganze Freundeskreis, waren Jungs. Aber abgesehen davon war kein Unterschied. Ich habe ja vom Kopf her nicht anders getickt als dem. Ich weiß nicht, ob es heutige Kinder sind oft weiter in manchen Dingen und überlegen sich viel mehr als wir früher so, dass das nicht so toll ist. Ja, also bei meiner Tochter hätte ich, wie gesagt, ich hätte auch die Vorstellung, dass es das überhaupt gibt, so, dass eine Lehrerin das mitkriegt und nicht sagt, so, obwohl sie eigentlich gezwungen wird, es meiner Mutter zu erzählen. Und bei uns war es dann halt auch so, mein Bruder ist in der gleichen Freundeskreis umhergeschwirrt. Wir haben uns nicht gleichzeitig mit den gleichen Freunden getroffen, weil er ist 8 Jahre älter wie ich. Aber eben nur ein Zeitunterschied, kein Freundesunterschied oder so. Also meine Mama war eher so, wenn sie sich Sorgen gemacht hat, dann hat sie erstmal, also ich durfte nicht viel weg, ich durfte nicht viel raus früher, wo meine Mama und so noch für mich alles bestimmt hat. Und also mein Bruder war immer unterwegs und ich durfte höchstens mal, wenn er denn mitgeht oder mittags nach der wohl bei einer Ganztagsschule, durfte nicht noch 2 Stunden ins Jugendhaus oder sowas. Aber je mehr du verbietest, desto mehr will man einfach ausprobieren irgendwie, glaube ich. Sie war sehr herzlich, aber genauso, wenn sie sich Sorgen gemacht hat, hat sie nicht wie andere dich in den Arm genommen und Gott sei Dank, du bist da, mein schönes, liebes Kind und so, sondern die hat erst mal ihren Frust an dir rausgelassen, ihre Angst als eine Backpfeife zum Beispiel. Die hat aber auch gesessen und dann hat sie mich schon auch in den Arm genommen und so. Sie war sehr herzlich, aber doch auch irgendwie sehr streng, ja. Also ich durfte nicht besonders viel. Ich musste um 6 Uhr zu Hause sein. Ich musste am Wochenende durfte ich bis 9 Uhr raus. Also ganz toll wenigstens. Aber also direkt aus dieser Phase raus ist es dann alles passiert. So, nicht aus einer Situation, so, ich durfte eh schon immer viel und habe mich irgendwie nur rumgetrieben, so wie man eigentlich denken würde, so wie man früher so gesagt hat, die ist nichts für dich, weil der Umgang ist schlecht und so, weißt, oder die nimmt bestimmt Drogen oder so. Bei mir hat es da noch gar nicht gestimmt, aber kurz drauf halt dann eben doch irgendwie dann doch. Also zu einer Zeit, wo mich keiner irgendwo noch angesprochen hat mit Strenge oder so, bin ich auf die Medikamentenkiste meiner Mutter losgelaufen und habe einfach nach was gesucht, wo drauf steht, macht müde. Das war, ich schwöre, ich habe mich nie drüber unterhalten, das ist was, was mir ganz arg im Gedächtnis geblieben ist. Für mich muss da draufstehen, macht müde und dann habe ich mir welche eingebaut. Schon damals, so einfach irgendwelche, wo ich gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Weißt, ich habe das nicht großartig durchgelesen, nie. So, nur bis zu einem Punkt, wo da halt draufsteht, macht müde. Und meine Mama hat halt irgendwie Psychopharmaka genommen, habe ich jetzt so gemerkt, so im Nachhinein, weil sonst macht eben nicht so müde. Weißt, aber zu der Zeit habe ich es nicht wirklich gemerkt. Vielleicht so mit 7 oder 8. Ich konnte zumindest lesen, also, aber nicht besonders gut. Deswegen mit Drogen könnte ich nicht meiner Mutter die Schuld geben. Aber so mit dem Ausbrechen wollen, wenn du alles verboten kriegst, das glaube ich, ist normal. Jetzt, ich habe immer gesagt, wenn meine Mama mal zuerst stirbt, dann gebe ich Fettgas. Aber jetzt bin ich quasi zu alt für die Disco und so, das alles kann ich nicht mehr erleben. Das käme blöde. Meine Mutter wusste ja damals noch nicht, was aus dem Ganzen noch werden sollte. Weil, dass das, was am Anfang mal, bist du vielleicht irgendwie dicht oder so, ja, betrunken oder so. Aus dieser Frage, dass daraus so ein Lebenskampf wird, bis sie stirbt und noch drüber hinaus. Aber seitdem sie gestorben ist, bin ich mehr nüchtern als jemals zuvor. Also ich bin jetzt das nüchternste Bild von mir, das ich je abgegeben habe in all der Zeit. Und dabei habe ich immer gedacht, wenn meine Mutter tot wäre, müsste ich nicht immer so schlecht denken, weil sonst hätte ich immer so ein schlechtes Gewissen. Aber seitdem sie dann erst gestorben ist, habe ich es dann erst anders angepackt, als ich wollte. Weil ich dachte, da kannst du dann auch voll die Kanne geben. Aber ganz anders. Man merkt halt doch immer erst, was man tut, wenn es soweit ist, gell?
Das Interview hat an einem schönen Frühsommertag stattgefunden, in den Grünanlagen in der Silberburgstraße, mit Blick auf die Brandmauer eines Brauereigebäudes. Und trotzdem schön. Die Forsythien haben geblüht, die Hummeln schwirren herum, ab und an kommen ein paar Menschen vorbeigeschlendert. Das sind die aus den ganzen Kanzleien und Agenturen in der Nachbarschaft. Dass da manchmal Obdachlose in den Büschen lagern oder Spritzen herumliegen oder leere Burgenstädter Kornflaschen vom Aldi, da blicken sie drüber hinweg. A life,
a room, a street, a house. Zu Hause, ich habe nicht mal geraucht zu Hause bis 14. Dann hat meine Mutter gesagt, doch, bevor du draußen rauchst, rauchst lieber bei mir hier drinnen, aber nicht draußen. So, sonst kriegt man noch Ärger und sowas. Aber weißt du, über solche Sachen habe ich gar keine Gedanken mehr gemacht. Aber meine Mama, ich glaube, die hat lange die Augen vor irgendwas zugedrückt und hat gedacht, so kann es eigentlich nicht sein. Aber dann immer wieder, also wenn sie mich dann halt angesprochen hat auf irgendwas, ich habe so lange überlegt, bis ich sie wieder mit irgendwas beruhigen konnte, weißt du, so nie war es die Wahrheit, weil die hätte sie nicht beruhigt. Sie hat's schon gemerkt dann und ich habe ja immer wieder das gleiche Gespräch mit ihr geführt, aber dann hat sie eben auch versucht, Wege für mich zu finden, wie sie mir helfen könnte. Dann hat sie bei jedem Krankenhaus angerufen und immer wieder war die Antwort, nee, man müsste 18 sein für die Entgiftung und solche Sachen. Und dann hat sie gesagt, was ist, wenn ich sie euch auf die Treppe setze und wegfahre, ja, in ihrem Zustand, wie sie gerade ist. Jedes Krankenhaus, wo sie gefragt hat, hat dann damals noch gesagt, nee, man muss volljährig sein. Das ist übel. Meine Mutter hat mich später dann in eine Entgiftung gefahren für Jugendliche in Buxtehude, weißt du, junge Abhängige. Und dann da war das erste Mal eine Entgiftung, aber so wie nur Kinder, die da Brettspiele spielen. Wir haben Karom und so gespielt noch. Und mit Codein haben sie mich runterdosiert auf dieser Entgiftung. Und ich glaube, das war eine Psychiatrie für Kinder. Und da waren natürlich nicht alle wegen demselben Grund. Aber du hast den Grund auch nicht wirklich erfahren, so, wenn du nicht gefragt hast, die Patienten. Und selbst die, ob sie dir die Wahrheit erzählt haben, das ist. Aber ich war eben aus diesem Grund da. Und ja, und mich haben sie dann eben auch nicht sehr medizinisch, sondern einfach mit diesem Hustensaft, der Codein beinhaltet. Den haben sie mir gegeben und zwar gleich dann so 34 Milliliter Becherle. Da gab es halt früher noch den Codeinsaft in der Apotheke. Aber das war noch das erste Mal, wo es geklappt hat. Aber danach hat sie mich dann direkt von einer Stelle direkt in die nächste und dann musste ich nach Eppenheim für Therapie für junge Abhängige und das würde ich nie tun. So direkt am Anfang jemand auf eine Therapie schicken, der auf der Therapie dann 16, oder bin da 16 geworden. Und dann haben sie mich verarscht, ich dürfte ja jetzt Bier trinken, weißt? Jetzt bist du heroinabhängig und sitzt hier auf der Therapie, aber jetzt darfst du öffentlich Bier trinken, weißt? Da wurde es dann halt so ein bisschen hochgenommen. Aber dort sind halt Ältere, die auch immer wieder mit härteren Drogen zu tun haben. Und erst dadurch habe ich dann immer mehr kennengelernt, weißt? Hin bin ich als Nasenässler gegangen und zurück bin ich mit der Spritze gekommen, als Nadeltechnikerin, als Junkie dann halt. Aber drauf war ich seit 12, bloß halt nicht gleich auf der Nadel. So. Zum Beispiel, es gibt 8-Stunden-Ausgänge. Da musstest du dich irgendwie 8 Stunden in Wiesbaden rumtreiben oder in Frankfurt, wie auch immer, wo auch immer. Ich habe halt Frankfurt gewählt, da ich ja keinen Bock hatte. Und ich habe mir damals noch nicht meine Schritte überlegt und will draufbleiben oder sowas. Aber das hat sich so ergeben, dass ich dann in den 8-Stunden-Ausgänge einen kennengelernt habe, der eben immer Heroin auf Tasche hatte und mir dann immer einen Druck mitgemacht hat. Und das war halt wieder eine Stufe mehr, die mich dann so erwischt hat irgendwie. Ich konnte da jetzt nicht sagen, so, oh ja, ich nehme zwar dein Heroin, aber nicht auf dem Weg, wo du wählst. Da nimmst du das einfach und bist halt still, weißt du. Und am Anfang konnte ich das nicht mal selber. Konnte ich noch nicht selber ballern. Die Leute hatten früher Serviceleute genannt. Ja, das gab's. Die haben dir dein Zeug aufgekocht, haben das dir gedrückt und du hast dann denen was abgegeben. So haben die dann ihren Ding, nicht Geld, aber ihre Drogen verdient quasi. Es waren meistens Männer, weil halt Männer, wir hatten zwar einen Männerstrich, aber dass das noch schwieriger ist, kann ich mir vorstellen. Die haben damals zu mir gesagt, ich muss ab jetzt zahlen, ja. Und das, was ich verbraucht hätte, müsste ich auch zahlen. Erstmal, bevor ich mir dann auch noch Neues kaufen dürfe. Deswegen haben die mich ja damals auch direkt auf den Strich gestellt hier. Ich habe die nicht als Zuhälter gehabt oder so. Nachdem das ja die gleichen Freunde von meinem Bruder waren, und der da irgendwie einen Fuß mitten drin hatte, da war das dann beim, also von wegen, ich muss Schulden zurückzahlen, da wollten sie nichts. Aber fürs Neue halt wollten sie plötzlich, anstatt sonst geschenkt, wollten sie halt plötzlich Geld. Und das war nicht wenig, was die da wollten. Da war es nicht so wie jetzt, dass man sagt, ein Gramm und du kurz halt 60 Euro oder sowas. Aber es war ja damals viel schwieriger, 100 Mark auf einmal plötzlich aufzutreiben, zumindest für uns so. Da ging es ja noch alles über Eltern mit Geld. Und das Geld, was ich hier verdient habe, das ging nur für Drogen drauf. Und dann bin ich aber auch direkt weggegangen. Danach wollte ich hier keine Stunde länger stehen, als ich musste. Aber deswegen musste ich dann halt immer wieder da stehen. Mit 13, 14 hat es angefangen und dann halt immer ab dem Alter. Immer bis jetzt vor 10 Jahren oder sowas. Die Kindheit, du kannst sie nie nachholen. Du fühlst dich im Kopf nie erwachsen. Immer wie ein, nicht wie ein Kind, eher wie ein Behinderter. Ja, also dir fehlt irgendwas. So.
In In der nächsten Episode wird es um Angies Familie gehen, um Irland, um Pferde und um Hunde. Herzlichen Dank an Angie für die Gespräche und das Vertrauen und die Offenheit, mit der sie das alles hier berichtet hat. Und danke an Marlon Tubach für das Sounddesign und an die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, die Bürgerstiftung Stuttgart und das Kulturamt Stuttgart für die Unterstützung bei der Produktion dieses Archivs. Musik Ego Express mit dem Stück Aranda.
Alive. A house.
Produktion Uwe Kassel 2025.